SWR 2 Tandem.
Im Studio ist Fabian Elsesser. Schönen guten Abend. Mein Gast heute arbeitet meistens im Freien und oft weit oben in den Kronen stattlicher Bäume, nämlich Ruth Morell, Jahrgang 1988, geboren im Allgäu, aufgewachsen im Weserbergland. Sie hat in Rottenburg am Neckar Forstwirtschaft studiert und ist im Raum Tübingen als Baumpflegerin und Baumsachverständige tätig. Sie selbst bezeichnet sich als Arboristin und ist uns jetzt zugeschaltet. Willkommen bei SWR 2 Tandem. Was macht eine Arboristin?
Ja, an sich alles rund um den Baum, behaupte ich einmal. Es gibt auch den Studiengang Arboristik. Den gab es damals noch nicht, als ich studiert habe, sonst hätte ich den wahrscheinlich gewählt. Das heißt, von Bäume pflegen, begutachten und alles darum, diese Fakten, die den Baum auch beeinflussen, zu definieren.
Wie sieht denn so ein Arbeitstag in der Regel aus bei Ihnen?
Also es sieht fast nie ein Arbeitstag aus wie der andere. Das ist sehr abwechslungsreich, muss ich zum Glück gestehen, da ich Langeweile auch gar nicht gebrauchen kann. Und das ist von simplen Klettern, was aber nicht so simpel ist. Also das heißt, ich kletter in der Baumkrone herum und schneide Totholz heraus oder bestimmte andere Schnitte, damit der Baum der Verkehrssicherungspflicht entspricht. Oder ich nehme Bäume auf, kontrolliere Bäume oder begleite Bäume bei Baumaßnahmen, Baumschutz auf Baustellen. Oder begutachte sie im Streitfall mit Nachbarschaftskonflikten.
Das ist so im Grunde fast schon so ein Klischee aus dem bürgerlichen Recht, dass sich Nachbarn streiten, weil irgendein Kirschbaum in die falsche Richtung wächst. Also sowas haben Sie wirklich.
Es kommt häufiger vor, als es mir lieb ist, muss ich gestehen. Genau.
Was müssen Sie dann da machen?
Ja, es kommt halt darauf an, worum geht der Streit. Geht der Streit darum, wer hat jetzt die Baumpflegemaßnahme zu zahlen, wenn der Baum quasi auf der Grenze der zwei Grundstücke steht, bis hin zu, ja, Äste wachsen über das Grundstück hinüber und der andere Nachbar, die Nachbarin möchte doch die Äste entfernt haben. Oder es wird einfach das Nachbargrundstück bebaut und dann gibt es auch Streitigkeiten um den Baum, da die Wurzeln ja oft hinüberwachsen. Da gibt es ja keine Regelung für den Baum, wo die Wurzeln hinwachsen dürfen und wo nicht. Und die müssen dann auch geschützt werden.
Also Bäume sind quasi bürokratieresistent.
Ja, zum Glück. Also sie machen sich das Leben so, dass es ihnen passt.
Sie erwähnten gerade schon diesen Teil Ihrer Arbeit, der sich in der Höhe abspielt, wenn Sie nämlich klettern müssen. Es gibt da ein ganz beeindruckendes Video auf Ihrer Internetseite, wie Sie da vom Straßenrand dann, ich glaube, erstmal eine Art Lasso oder so eine Art Wurfbowler hochwerfen und sich dann da Ihre Seilschaft bauen. Wie hoch geht's da so in der Regel?
Ja, so hoch wie der Baum ist an sich. Also es gibt dann diese Wurfsäckchen, von denen Sie gesprochen hatten am Anfang, was an so einer Wurfschnur, an so einer kleinen, dünnen Schnur befestigt ist. Und die wirft man oder schießt man, je nachdem, dann in die Astgabel idealerweise, indem man sich einbauen möchte. Also wenn ich jetzt mein Seil installieren möchte, um dann quasi den Baum so abzuklettern, um an alle Äste heranzugelangen, die ich bearbeiten möchte oder muss. Und es ist quasi ja das Gegenteil vom normalen Felsklettern, was man oder viele so kennen. Das heißt, ich bin immer in diesem Gurt und in diesem Seil drin. Also ich möchte nicht reinfallen, sondern das hält mich. Und somit sollte das Seil auch recht hoch installiert sein, damit ich an alle Spitzen des Baumes auch klettern kann.
Wie viel Ihrer Arbeitszeit verbringen Sie so in Baumkronen und auf Ästen?
Also am Tag, also oder pro Baum. Es ist sehr individuell. Also es hängt ja auch von der Maßnahme ab, ob ich jetzt quasi nur das Lichtraum schneide. Das Lichtraum heißt dieser lichte Raum im Verkehr oder auf dem Fahrradweg oder auf der Straße, der frei sein muss, freigehalten werden muss. Oder eben eine Kronenpflege, das heißt bestimmte Äste schneiden darf, damit der Baum auch habitusgerecht am Ende aussieht und auch wieder vital weiter bestehen kann. Und da bei so einer Kronenpflege oder auch Kroneneinkürzung manchmal, da verbringt man schon mehrere Stunden am Stück im Baum.
Also absolut schwindelfrei, denke ich mal, sind Sie dann vielleicht auch als Kind schon gerne auf Bäume hoch?
Genau, also schwindelfrei im Baum absolut, auf so Leitern eher nicht oder auch auf so Hubsteigerbühnen, das ist überhaupt nicht mein Ding. Das mag ich gar nicht. Und als Kind, ich behaupte, fast jeder Mensch genießt es als Kind oder hat es genossen als Kind, in den Baumwipfeln zu sitzen und fernab von diesem Verkehr und Mitmenschen, die da um den Baum herumlaufen, heimlich oben zu sitzen und ja, die doch dichte Natur um sich herum zu genießen aus diesem Alltag. Das ist, glaube ich, ein einzigartiges Gefühl. Das lässt jedes Kind ein Lachen ins Gesicht zaubern.
Jetzt, wo Sie es gerade sagen, erinnere ich mich, dass mein Patenonkel mir tatsächlich in einem Apfelbaum einen so aus Einkaufsnetzen irgendwie so einen Hochsitz gebaut hat. Allerdings war das, glaube ich, nicht so viel mehr als 2,5 Meter über dem Boden. Also da gibt es schon auch Unterschiede, wie weit man sich dann hochtraut. Ne?
Aber immerhin, also es ist trotzdem, man ist weg von diesem Boden und in dieser Baumkrone verschwunden. Ja.
Man darf das aber beruflich jetzt nicht einfach so, sondern man braucht einen Baumkletterschein, glaube ich, dafür, wenn ich es richtig gesehen und gelesen habe. Und den macht man dann wo?
Genau, es gibt dann diesen Seilklettertechnikschein, der dauert 5 oder jetzt 6 Werktage. Und den kann man, es gibt Baumkletterschulen, die den anbieten, den kann man einfach privat buchen. Und danach ist man quasi auch nur berechtigt zu klettern im Baum. Also man hat jetzt keine Kenntnisse erlangt während des einwöchigen Kurses, wie man jetzt Bäume richtig schneidet. Da geht es wirklich nur um die Technik zu klettern mittels Seilklettertechnik im Baum. Und danach darf man auch nur mit Handsäge in dem Baum sich fortbewegen und arbeiten. Das heißt, mit Motorsäge, da bräuchte man dann noch einen Aufbaukurs.
Haben Sie den?
Ja, den habe ich. Auch schon recht früh damals, ich glaube, 1-2 Jahre nach meinem ersten Kletterschein absolviert. Also ich hatte es ja im Studium schon kennenlernen dürfen, dieses Seilklettern im Baum. Und dann, ich glaube, 1 Jahr nach Berufsbeginn habe ich dann den SKTB, heißt das, den 2. Schein für Motorsäge gemacht.
Alles sauber geregelt in Deutschland. Sie begutachten Bäume, Sie pflegen und Sie retten sie. Wo sind Sie denn im Einsatz? Eher so in der Stadt oder im ländlichen Raum?
Vor allem in der Stadt. Also man kann sich ein bisschen spezialisieren und ich bin jetzt nicht die Baumfällspezialistin geworden, sondern im Gegenteil eher zur Baumerhaltung trage ich bei und begutachte weniger. Also es gibt dann diese reinen Baumkontrollen, das heißt die Bäume müssen regelmäßig kontrolliert werden, die privaten Bäume wie, aber auch die städtischen und kommunalen Bäume. Das mache ich auch nicht so viel, sondern eher mehr spezielle Baumkontrollen und da die Nachverdichtung aktuell ist ja überall im Gange. Und die Flächen, die nachverdichtet werden, sind meistens ja die Grünflächen. Das heißt, dort sind dann die Bäume und meistens auch alte Bäume vorhanden. Das ist dann dieses Spannungsfeld meistens Baum gegen eine Baumaßnahme oder um. Also man muss dann halt viel planen, damit der Baum erhalten werden kann, wenn dies halt gefordert ist.
Darüber wollte ich dann auch gleich noch sprechen. Aber vielleicht noch die Frage, mit welchen Schäden man es da eigentlich so jetzt gerade bei Ihren Kunden, den Stadtbäumen, so überwiegend zu tun hat und wodurch die so entstehen?
Die meisten Schäden sind in der Stadt natürlich Anfahrschäden, dass wenn der Baum eben nicht geschützt ist durch irgendwelche Steine oder andere Baumaßnahmen, dann passiert es sehr schnell, dass ein Auto, ein Fahrzeug, ein Laster die Wurzelanläufe beschädigt. Das ist schon häufig der Fall. Und ansonsten falsche Schnittmaßnahmen, das sind ja auch Beschädigungen, die irreversibel sind für die Bäume und ja, das Baumleben verkürzen können, massiv.
Sie hören SWR 2 Tandem. Zu Gast ist heute die Tübinger Baumpflegerin und Arboristin Ruth Morell, die mit ihrer Arbeit dafür sorgt, dass zum Beispiel Bäume in der Stadt länger leben können. Ja, Frau Morell, Bäume sind Lebewesen mit die größten der Welt. Was bedeuten sie für Sie so ganz persönlich?
Also ganz persönlich ist es oft einfach eine emotionale Erholungsquelle für mich. Ich finde, Bäume sind ästhetisch ansprechend und bieten einem Erholung. So ganz aus, also jetzt nicht in den ganzen Faktenbereichen, die ich mich sonst beruflich jetzt bewege.
Jetzt hatten Sie gerade schon gesagt, dass Sie an Großstadtbäumen, die Sie begutachten oder die Sie eben pflegen, öfter mal Anfahrschäden haben oder dass sie falsch geschnitten wurden. Was können Sie denn, wenn Sie Schäden an Bäumen festgestellt haben, tun, um die zu heilen oder ja gar zu retten?
Also an sich heilen, also ein Baum kann nicht heilen. Das heißt, die haben jetzt nicht unseren Kreislauf, so einen Körper, den wir haben, sondern Schnittwunden können sie höchstens überwallen mit einem Kallusgewebe. Das heißt, die Schnittstellen schließen, dass der Sauerstoff nicht mehr an die Schnittstellen rankommt und dadurch die pilzzersetzenden Sporen dort hineingelangen können. Und das heißt, da kann man erstmal nicht so viel machen als Mensch von außen betrachtet. Man kann halt die Schnitte an den richtigen Stellen noch setzen vielleicht oder eben dem Baum die Möglichkeit bieten, durch Wässern und Düngen da mehr Vitalität wieder zu erlangen.
Haben Sie einen Tipp für Hobbygärtner, was man auf jeden Fall vermeiden sollte beim Schneiden?
Ja, nicht diese Wundverschlussmittel, glaube ich, heißt das, drauf zu schmieren. Also das ist kontraproduktiv und nicht hilfreich. Ansonsten vielleicht mal was darüber lesen, wo man die Äste schneiden sollte, dass es da bestimmte Stellen gibt, damit eben dieser Kallus sich überhaupt mal bilden kann und nicht stammnahe Schnitte vermeiden. Und grundsätzlich muss kein Baum geschnitten werden. Also viele haben natürlich ihre Obstbäume, dann ist das ein Ertragsschnitt. Vielleicht oder Fassaden freizuschneiden von den Hauswänden. Aber ansonsten würde ich jetzt meine privaten Bäume so gut wie gar nicht schneiden, wenn es nicht sein muss.
Welche ökologische Bedeutung haben Bäume eigentlich? Mal ganz generell gefragt. Also klar, sie produzieren Sauerstoff, aber sie machen noch eine Menge mehr, oder?
Ja, sie produzieren Sauerstoff, definitiv. Und gerade in den Städten, in den urbanen Räumen, wo es immer heißer wird. Und ich sage, für jeden Baum ist es ja eigentlich ein Extremstandort. Es ist ja jetzt kein Wald mit Deckenflächen in Schattengebieten, sondern der Baum steht meistens relativ verloren alleine dort und ist der Hitze ausgeliefert und ermöglicht dennoch uns eine mikroklimatische Insel für uns als Mensch. Also wo sitzen wir in der Mittagspause in der Stadt? Das ist unter dem Baum. Es ist kühler, es ist erträglicher, es ist auch die Luftfeuchtigkeit ist höher. Und definitiv dafür gibt es dann auch die Möglichkeit der Tiere, die dort sich ansiedeln können. Also von Säugetieren, Insekten, Vögel, die eben das als Habitat nehmen können.
Das heißt, Bäume unterstützen und erhalten auch die Artenvielfalt.
Ja, ohne Bäume wird es sehr leer aussehen, was die Artenvielfalt in der Stadt betrifft. Und darauf sind die Tiere angewiesen. In der Stadt. Also wenn wir uns am Baumfuß niedersetzen, dann werden wir die Vögel hören und sehen können und auch Insekten und eben Eichhörnchen, die über unsere Beine rüberlaufen oder eben Fledermäuse, die dort nachts in großen Anzahlen herumfliegen. Ja.
Ja gut, das wird im Wald ja dann sicherlich nicht anders, sondern eher noch bedeutender sein, könnte ich mir vorstellen. Und ich sag mal, Deutschland ist ja schon so, irgendwie gibt es da so eine fast schon mythische Begeisterung für den Wald. Ne? Also der Wald hat ja auch eine kulturgeschichtliche Rolle als Schauplatz von Märchen und Sagen. Aber wie gut gehen wir denn mit dem Wald oder den Bäumen um?
Ja, also der Wald, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ich habe zwar jetzt Forstwirtschaft studiert und habe mich ja dagegen entschieden, quasi da zu arbeiten, aber es ist natürlich definitiv auch sehr vielfältig, diese Arbeit dort, weil es geht da ja auch von Artenschutz bis hin aber auch diese Nutzungsfrage von Holz. Also ich meine, jetzt hier an dem Tisch, an dem ich sitze, der ist auch aus Holz produziert worden. Und auch an meinen Holzofen, der wird auch befeuert mit Holz. Und das muss ja auch irgendwo herkommen. Zudem ist aber auch diese Erholungsfunktion gegeben im Wald. Und das ist eben diese Komplexität im Wald, diese verschiedenen Nutzungsarten auch dann bieten zu können. Und ja, der Wald hat definitiv in den letzten Jahren so einen Hype bekommen. Von Waldbaden ist da die Rede oder ähnlichen Dingen, Waldpädagogik. Vielleicht zu Recht. Und dennoch gibt es ja auch genau diese Erholungsquellen und Artenschutzverpflichtungen auch in der Stadt. Es ist einfach anders, dann, aber nicht zu vernachlässigen, im Gegenteil.
Ja gut, so ein Park ist ja auch ein kleiner Wald oder hat auch eine Menge Bäume. Aber Bäume stehen halt auch im Weg, ne? Also beim Bau von Wohnanlagen, Autobahnen oder wenn mal ein amerikanischer Milliardär eine Elektroautofabrik bauen möchte. Das ist ja auch ihr Fachgebiet auch oder ein Teil ihrer Arbeit, dann eben solche Baumaßnahmen zu begleiten. Also wird bei solchen Großprojekten denn Rücksicht genommen oder im Zweifelsfall dann doch einfach abgeholzt?
Ja, also Sie hatten ja gesagt, die Bäume stehen im Weg. Das ist so eine Definitionsfrage.
Das habe ich jetzt etwas polemisch gesagt. Also sie stehen quasi im Weg für diese große Idee, die da irgendjemand hat.
Da ist immer die Frage, genau, was ist denn die Idee von dieser Fläche? Wer hat den Anspruch darauf? Und was ist der Gewinn am Ende? Etwas aufzugeben, vielleicht den Baum und dafür etwas anderes zu erlangen, Arbeitsplätze, Wohnraum, ja, Stromproduktion, also es ist ein Riesenspannungsfeld, Raum in, oder Platz in der Stadt oder auch im Wald. Und da denke ich immer, kann man das natürlich auch nicht immer ganz aufwiegen. Es ist einfach ein Kompromiss und da muss man Bereitschaft zeigen, diesen Kompromiss einzugehen. Und die Frage ist halt, muss der Baum eben weichen? Also jetzt bei einer riesen Baumaßnahme im Wald, klar, da ist kein anderer Weg möglich. Aber jetzt in der Stadt, kommt das Carport jetzt dorthin, wo es geplant wurde? Oder kann man das doch anders planen oder umplanen? Oder ist die Tiefgarage eben vielleicht doch zu verschieben? Und gibt es innovative Lösungen vielleicht für einen Parkplatz, dass eben der Wurzelraum nicht verdichtet wird, sondern mit anderen Materialien und Punktfundamenten gearbeitet werden kann. Und ich glaube, dafür ist unsere Forschung weit genug vorangeschritten und unser Bewusstsein, was halt den Klimaschutz und Klimawandel vor allem angeht, ebenfalls. Und da haben wir die Verpflichtung, diese Kompromisse zu finden und finanziell auch dann eben zu leisten.
Sie sind in einem, man kann schon sagen, in einem Umweltschutzberuf. Ne? Also man kann ihn als solchen verstehen. Ne? Das ist jetzt mehr als nur eine Dienstleistung. Ihnen geht es dabei auch um was. Ne? Kommen Sie da manchmal auch an Grenzen, die Sie verzweifeln lassen?
Ja, auf jeden Fall. Die Grenzen, also es ist ja ein Beruf, es ist jetzt kein Ehrenamt, das ich da ausübe. Das heißt, ich bekomme einen Auftrag und versuche, diesen dementsprechend zu bearbeiten und ich beziehe mich auf die Bäume. Das heißt, wenn jetzt, je nachdem, wer anfragt, ob ich jetzt den Baum gutachten kann, werde ich ja jetzt nicht demjenigen entsprechen das schreiben, was er hören möchte mit seinem Baum, ob jetzt Nachbarschaftsstreit oder Baumaßnahme. Dennoch bleibt mir ja nur die Möglichkeit, dann mich auf den Baum zu beziehen und das zu betiteln, was den Baum ausmacht. Also quasi, ich kann schon aufzeigen, vom Artenschutz und Klimaschutz und Nachhaltigkeit und die anderen Dinge, die wir vorhin schon besprochen hatten. Und dennoch, wenn der Auftraggeber, Auftraggeberin entscheidet, den Baum zu fällen, kann ich dies ja dann nicht immer vermeiden. Aber ich gebe mein Bestes, diskutiere viel und ich nehme auch nicht jeden Job dann am Ende an. Wenn das eben nicht auf einen Nenner rauskommt, dann muss ich auch lernen, aufzugeben.
Aber kommt es denn auch manchmal vor, dass Sie sagen, ja, den kann man jetzt leider nur noch fällen? Weil er eben abgestorben ist.
Das kommt vor und dann ist das auch okay für mich. Auch wenn man beschließt, eine Feuerwehrzufahrt für einen Kindergarten muss gegeben sein und es ist der einzige mögliche Weg dort, wo dieser Baum steht, dann kann ich damit auch leben. Also man muss halt einfach nur gucken, dass man das nicht ja, unberücksichtigt lässt, was vielleicht möglich wäre. Und wenn jetzt nur das Thema Geld, also es kostet Geld, es zu verändern, dann wäre es schade, es nicht eben zu investieren, das Geld. Aber wenn es einfach nicht anders machbar ist, dann ist das so. Dann kann ich damit auch leben.
Sie machen das ja auch schon einige Jahre. Gibt es einen Baumeinsatz, der Ihnen besonders nachdrücklich in Erinnerung geblieben ist? Vielleicht auch, weil es was Schönes war?
Ja, also ich glaube, meistens sind das dann doch die Emotionen, wenn ich im Baum kletter. Und wenn das eben große Baumindividuen waren, wo wir vielleicht zu dritt sogar im Baum geklettert sind und man sich fast nicht gesehen hat, und ein Ast ist ein gefühlter Baum. Das sind Momente und Emotionen, die einen tagelang, wochenlang, aber auch Jahre verfolgen können im positiven Sinne.
Das klingt nach einem sehr, sehr alten Exemplar, vermute ich mal. Also wenn Sie davon von wirklich ja quasi von baumstandigen Ästen sprechen, womit haben wir es da zu tun? Mit einer 300-jährigen Eiche oder sowas?
Ja, gibt es auch. Und Platanen sind auch sehr große vorhanden. Oder halt manchmal ja einfach die Art, wie der Baum gewachsen ist. Wenn es so ein Habitus ist, manchmal ein relativ niedriger Baum, aber sehr ausladend. So Naturdenkmäler, glaube ich, grundsätzlich, die sind natürlich beeindruckend. Das spürt jeder. Also wenn man dann so sagt, ja, hast du schon mal einen Baum umarmt und darüber lacht, aber letztendlich dieses Gefühl, so eine Riesendimension vom Alter her und sich auch zu überlegen, was hat der Baum schon erlebt? Der bewegt sich ja nicht. Der steht da ja immer vom ersten Tag an am selben Ort. Da gab es noch keine Autos. Noch keine Flugzeuge, also nix. davon.
Auf Leitern wird Ihnen ja schwindelig, haben Sie mir vorhin verraten. Auf Bäumen ja, so. Nicht. Aber die sind doch viel höher, die Bäume. Aber man kann ja, sich besser festhalten.
In meinem Seil. Ja, es ist was anderes. Es ist auch ein anderer Blick natürlich. Wenn der Baum belaubt ist, dann ist man ja auch mehr in so einem kleinen Kosmos. Aber auch im Winter, wenn die Bäume kahl sind, habe ich damit eigentlich kein Problem. Ich vertraue dem Baum und ich habe mich da jetzt noch nie irgendwie schlecht gefühlt. Im Gegensatz zu einer Leiter, das ist nach wie vor unangenehm.
Ist halt Blech, ne? Klettern ist aber auch Freizeitbeschäftigung bei Ihnen, ne?
Ja, man merkt mal weniger, hängt davon ab, wie viel ich im Baum bin. Wenn ich die ganze Woche im Baum kletter, dann gehe ich nicht noch privat an die Kletterwand oder an den Fels. Aber ja, ansonsten doch, sehr gerne.
Und das haben Sie uns im Vorfeld verraten, Sie machen auch noch Home Farming. Was bauen Sie denn da an und wo? Also auch das wieder was mit Pflanzen, mit Lebewesen, ja, also was Grünes ist.
Ja, was Grünes, das hat sich so entwickelt. Also direkt hier an dem Haus ist auch ein relativ großes Grundstück in Terrassenform in Richtung Süden. Das heißt eigentlich perfekt, um Tomaten und sonstiges Gemüse anzubauen. Und das hat sich einfach über die Jahre immer ein bisschen gesteigert. Mein Mann leistet da die meiste Arbeit, muss ich gestehen. Aber ich genieße es sehr, da das zu begleiten auch und eben das Gemüse aus dem Garten zu ernten. Das ist für die Kinder auch ein Geschenk, wenn man die frischen Beeren direkt vom Strauch essen kann. Und auch gerade die Tomaten, wenn man das einmal gegessen hat, so frisch vom Strauch, dann fällt es einem schwer, wieder vom Supermarkt welche zu kaufen und zu essen. Das schmeckt einfach anders.
Also man spürt ja schon bei Ihnen auch wirklich diese tiefe Naturverbundenheit. Vielleicht mal abschließend, was wünschen Sie sich denn für die Wälder, beziehungsweise, nein, das ist ja noch Ihr Fachgebiet, für unsere Städte mit den Straßen und den Park und den Alleenbäumen?
Also ich wünsche mir vor allem mehr Baumschutzsatzungen und mehr bewusste Baumpflege und qualifizierte Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, weil Baumpflegerin ist kein geschützter Beruf. Das heißt, man braucht keine bestimmten Kenntnisse, um sich so nennen zu können. Und ja, ein Baum ist sehr schnell zerstört. Ich wünsche mir wirklich ein nachhaltiges Bewusstsein mit diesen Bäumen und fachgerechte Pflege, dass wir noch lange grüne Städte haben werden, auch gerade in diesen Hitzespitzen, die immer mehr werden und die Bäume werden es nicht alle schaffen. Das heißt, die wenigen Bäume, die wir dann noch haben, sind umso wichtiger und nicht die frisch gepflanzten, die ein paar Jahre alt sind, sondern es geht hier wirklich um 60 oder 70 Jahre alte Bäume, die uns dann eben das ermöglichen mit diesen, ich sag mal, natürlichen Klimaanlagen in der Stadt.
Da sitzt vielleicht eine etwas gemeine Frage oder auch eine viel zu pauschalisierende, aber haben Sie einen Lieblingsbaum? Also jetzt kein Individuum, sondern vielleicht so eine Lieblingssorte oder so? Also ich liebe Ahörner und ich liebe diese kleinen japanischen roten Ahörner.
Ja, der ist auch wunderschön. Da ist die Frage bei mir eher beruflich gesehen zum Klettern oder einfach ja ästhetisch. Da sehe ich, habe ich verschiedene Bäume. Also klar, Eichen sind beeindruckend, aber durch den Eichenprozessionsspinner habe ich da jetzt nicht mehr so Lust drauf, in die zu klettern, muss ich gestehen. Aber gerade so Kiefer begleiten mich viel, auch bei meinen Reisen, die ich bis jetzt erlebt habe, weltweit. Und ich finde einfach auch im Felsklettern so eine Kiefer am Fels oben in der Sonne, die Farbe, also ästhetisch für mich extrem ansprechend und der Geruch auch.
Baumpflegerin und Arboristin Ruth Morell war heute unser Gast in SWR 2 Tandem. Danke, dass Sie bei uns waren und weiterhin viel Freude in Kronen und Wipfeln wünsche ich.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Noch einen schönen Abend wünscht Fabian Elsässer.